Ein klassisches Bild der besonderen Fähigkeiten der Frau.
Die Frau kann sich insbesondere auch beim Schneiden von Kleidungsstücken nützlich machen, was eine traditionelle Frauenaufgabe in den lateinamerikanischen Ländern ist. Mit einer einfachen Nähmaschine und einigen Schablonen kann sie wahre Wunder vollbringen.
Die Frage, ob eine Frau revolutionär ist oder nicht, wird dabei danach beurteilt, wie sie die ewigen gleichen Aufgaben im Namen der Revolution und des Revolutionärs erfüllt oder eben nicht erfüllt. Als Revolutionärin gilt dann jene Frau, die es versteht, den kämpfenden Mann zu unterstützen, zu trösten, zu ernähren, zu pflegen, zu kleiden und zu begleiten. Die Erfahrung zahlreicher Frauen hat nach und nach den Weg bereitet, und wenn auch jede neue Militante diesen zweiseitigen Kampf zu führen, sind wir doch in der Lage festzustellen, dass die Stellung der Frau im MLN heute klar definiert ist.
Wir haben es mit einer disziplinierten, arbeitsamen, urteilsfähigen, selbstsicheren Frau zu tun, fähig der Repression die Stirn zu bieten, eng mit dem Volk verbunden, die über weite Arbeitsmöglichkeiten verfügt, wohl möglich, dass sie im Augenblick noch nicht genügend verwegen ist und es ihr auf militärischem Gebiet noch an Initiativgeist mangelt. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass es sich um eine gute Kämpferin handelt.
Weil der Bereich des Privaten nicht als ausschlaggebend beurteilt wird, wird er als subjektiv und zweitrangig verworfen. Dabei werden doch die größten Kräfte im Kampf gerade aus diesem Bereich geschöpft, aus der Sphäre des Privaten, gebildet aus Gefühlen der Ungerechtigkeit, der Revolte, von Hass und Liebe, aus Wahrnehmungen gegenüber der Repression, der Gefahr, dem Tod, aus Zuwendung, die Solidarität unter Genossinnen und Genossen, aus Wünschen und Bedürfnissen. Daraus entspringt die lebensspendende Kraft, die Menschen antreibt, bis zum Ende zu kämpfen. Erst sobald wir unsere Subjektivität einbringen können, wird es möglich, voll und ganz für diese neue Erde zu kämpfen, die wir erschaffen wollen. Ohne Zwänge, frei. Zweitrangig ist das Übrige, die Disziplin, die Wirksamkeit, die brave Vernünftigkeit. Und wenn die Macht unserer Sehnsüchte und Bedürfnisse durch Regelungen und Befehle vertauscht werden, kommen Militante heraus, die unfähig sind, das Leben und den Augenblick zu lieben und zu genießen.
Der Feind fällt im Umgang mit der Frau den tief in ihm wurzelnden Vorurteilen zum Opfer.
Also soll sich die Tupamara-Frau ihrer bedienen zum Nutzen der revolutionären Aktion.
Ricordatevi di noi, siamo morte in una fabbrica. Sfruttate sul lavoro, sfruttate a casa e fuori. Ricordatevi di noi, siamo morte ma non per sempre. Noi vivremo eternamente.
Anna Maria Araujo interviewte andere exilierte Tupamaras zur Frauenfrage.
Und die Situation der Frau innerhalb des MLN, deine Situation, wie war das?
Ich dachte schon in Uruguay und habe meine Meinung nicht geändert, dass die Frau im MLN in die zweite Linie verwiesen wurde. Was sich sehr verändert hat, ist mein Verhalten gegenüber dieser Sachlage. In Uruguay fügte ich mich passiv, heute würde ich das nicht mehr akzeptieren. Was die Eingliederung in die Organisation betrifft, ich denke jetzt an eine weit zurückliegende Periode, am Anfang, kurz nach dem Entstehen des MLN. So war diese einfacher für einen Mann als für eine Frau. Meine Eingliederung habe ich auf eine besondere Weise erlebt. Ich erinnere mich an die Prüfungen, die ich machte, um akzeptiert zu werden. Durch die Art der Eigenschaften, die erforderlich waren, um Mitglied der politisch-militärischen Organisation zu werden, war es für die Frauen tatsächlich sehr schwierig, integriert zu werden. Aber nachdem die Prüfungen einmal geleistet und die Aufnahme gewährt worden war, galt es, sich in den politisch-militärischen Aktivismus und die innere Dynamik einzufügen. Um dann die hierarchischen Stufen des MLN aufzurücken, braucht es Leistungen auf verschiedenen Gebieten, besonders eine Beteiligung an bewaffneten Aktionen, um von den übergeordneten Organismen bestätigt zu werden. War die Eingliederung der Frauen schon schwierig genug, so war es für sie noch viel schwieriger, zu Posten mit Verantwortung und Macht aufzusteigen. Ich glaube, dass diese Dinge von einem sehr tief sitzenden, beinahe unbewussten Selbstverständnis der Organisation herrührten. Nirgends wäre zu hören gewesen, die Frau sei dem Mann unterlegen, ganz im Gegenteil. Und doch waren auf den verantwortungsvollen Posten viel mehr Männer als Frauen zu finden. Mag sein, dass sich da eben die Kriterien einer männerbestimmten Organisation durchsetzten. Ich weiß nicht recht. Auch die sexistische Erziehung, die wir bekommen hatten, spielte eine wichtige Rolle. Jedenfalls waren wir nicht schuldig, diese Mentalität zu haben. Wir waren relativ schuldig.
Du redest von Müttern, Schwestern, Ehefrauen, von alles Frauen, die über den Mann, in diesem Fall die politische Gefangenen, gesehen werden. Wieso das?
Aber nein, ich spreche von Frauen, die gekämpft haben. Ob sie Mütter oder Schwestern von sind, ist mir egal. Was für mich zählt, ist ihr Kampf. Ich habe mich niemals als Opfer von Sonderbehandlung aufgrund meines Frauseins gefühlt. Ich muss es so sagen, dass ich während der politischen Diskussionen in der Zelle mein Geschlecht verlor. Ich war eine politische Militante. Ich leistete meinen Beitrag, der gut oder schlecht sein mochte. Und was ich sagte, zählte nicht wegen meines Frauseins, sondern je nach den politischen Argumenten, die ich beisteuerte. Nie habe ich mich an den Rand gedrängt gefühlt. Es stimmt, dass es da wohl einige Aufgaben gab, wofür man sich unserer Frauenidentität bediente. Zum Beispiel profitierte man davon, um uns die Tarnung der Lokale zu übertragen. Dasselbe in den bewaffneten Aktionen, wenn ein Auto beschlagnahmt werden musste oder die Bullen abgelenkt werden sollten. Aber das war ganz korrekt, politisch und militärisch. Alle möglichen Mittel müssen eingesetzt werden, um eine revolutionäre Aktion zum Erfolg zu führen. Außerdem, und das sollte für niemanden eine Neuigkeit sein, war die Teilnahme der Frau im politischen Kampf sehr bedeutend im MLN. Die Frau des MLN hat sich an Angriffen auf Banken, an Entführungen von Folterern, an der Exekution von CIA-Agenten beteiligt. Bei der Einnahme der Stadt Bando war sie dabei. Stets waren Frauen in den gefährlichsten und wichtigsten Aktionen engagiert. Ich glaube, dass der MLN diejenige uruguayische Organisation war, wo die Beteiligung der Frauen am größten gewesen ist. Doch, ja, davon bin ich überzeugt.
Und die Organisation?
Die Organisation hat die Frauen idealisiert. Es gab da so eine Art Protektionismus ihnen gegenüber. Diese beschützende Haltung im Umgang mit Frauen kam namentlich in den gefährlichen Aktionen zur Geltung. Klar gab es Genossinnen, die sich wehrten und sagten, sie wollten als vollwertige Militante behandelt werden, also alle Risiken und Schwierigkeiten mittragen. Man überbehütet nicht Menschen, die man als ebenbürtig versteht, ist ja klar. Ich meine, dass in Wirklichkeit die Männer im MLN mehr Verantwortung innehatten, das Engagement jedoch bei den Frauen tiefer ging.
Wieso denn das?
Weil die militante Frau und mehr noch die Tupamara-Frau mit vielen, vielen Dingen hatte brechen müssen und so kam ihre Anteilnahme einmal zustande gekommen von sehr weit innen, war sie konkreter, realistischer, weil sie mit den sie behindernden, überkommenden Strukturen von Grund auf brechen musste.
Wie verhielt man sich zur Frau in der Organisation?
Im Allgemeinen verlieh man ihr eine mystische Note. Siehst du, die Guerriera. Als wäre es kaum zu fassen, dass sie als Frau Stellung beziehen und aktiv an den Geschehnissen teilnehmen konnte. Und wenn sie es nun doch schaffte, wie riesig war dann ihr Schritt, was sage ich? Wie gewaltig ihr Sprung und wie magisch. Ja, wunderbar. Fast schon übermenschlich. Jedenfalls bewunderungswürdig. Das gab dir einen folkloristischen Wert und hinderte dich daran, dich ganz selbstverständlich als Frau und nicht weniger selbstverständlich als Militante zu sehen. Überdies brachten die Frauen, und dies nun ganz selbstverständlich, dieses weibliche Wesen ein. Diese versichernde Ausstrahlung während der bewaffneten Aktionen oder auch eine verführerische Präsenz, die immer mal ganz nützlich war, gegenüber den Bullen. In einem Kapitel von Actas Tupamaras ist davon die Rede, erinnerst du dich? Es kommt ein Mädchen vor, sie holt in einem Handkörbchen Waffen aus einem Lokal der Organisation. Die Bullen machen sie ein bisschen an, sie schenkt ihnen ein Lächeln und alles ist in Butter, denn es hat ja geholfen. Der Rückgriff auf ein soziales Muster der Wehrlosigkeit ermöglichte die Erfüllung von Aufgaben, bei denen ein Mann sich hätte verdächtig machen können. Die Tatsache, in der Rolle der wehrlosen Frau zu dienen, wurde von allen ertragen und gut geheißen. Wir waren uns dessen bewusst. Jener, der eine Aufgabe dieser Art übertrug, nicht weniger als jene, die sie ausführte. Es war eine Rolle. Warum sie auch in Frage stellen? Es nützte doch der Organisation. In der bewaffneten Aktion war es so, dass die Gegenwart einer Frau die Atmosphäre auflockerte und entspannte.
Findest du, die politischen Organisationen müssen dazu Stellung beziehen?
Die politischen Organisationen müssen erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass diese Probleme überhaupt bestehen, sich ihrer bewusst werden und in einem zweiten Schritt ihre Lösung angehen, da sie sich doch revolutionär nennen, nicht wahr? Ich denke, dass in Uruguay Jahre und Jahre nicht gemischter Fragestellungen nötig sein werden, bevor wir den Kampf gegen unsere spezifische Unterdrückung als Frauen werden mit den Männern kollektivieren können.
Denkst du, dass die Ergreifung der Macht durch die Arbeiterklasse unmittelbar die Befreiung der Frauen bedeutet?
Nein, gewiss nicht. Und in den sozialistischen Gesellschaften gibt es dafür Beispiele im Überfluss. Indessen glaube ich, dass eine völlige, tiefgehende Befreiung der Frauen erst in einer Gesellschaft zu vollbringen ist, die sich vom Kapitalismus befreit findet.
Que se acabe de romper.
Ihr hört Radio Lora auf 104,5 MHz mit der Sendung Offener Politkanal, wo wir über die Tupamaras sprechen. Das sind die Frauen, die in der uruguayischen Befreiungsbewegung MLN Tupamaros gekämpft haben. Vorher habt ihr Auszüge aus dem Buch von Ana Maria Araujo, einer Tupamara-Frau, gehört, die dieses Buch 1980 in Paris herausgegeben hat und in dem sie eine Kritik, ein Rückblick auf die Stellung und die Kämpfe der Frauen in dem MLN Tupamaro und in Uruguay zeigt. In meinem Abschnitt möchte ich über Frauen, Tupamara-Frauen und Knast reden. Knastzeit, viele der Frauen waren über Jahre gefangen und erlitten heftigste Repression, Unterdrückung und waren schlimmen Folterungen ausgesetzt. Wenn Sie über Knast sprechen, kommt auch immer das Thema Schwangerschaft hinzu. Einige der Frauen waren im Knast schwanger, haben dort ihre Kinder geboren. Und von der Schwangerschaft weiter geht es zum ganzen Komplex der Frage, wie kann eine Frau Mutter werden und weiterhin in einer bewaffneten Bewegung mitkämpfen? Welche Stellung hat die Frau innerhalb dieser bewaffneten Aktionen? Ich möchte zu Beginn einen Auszug aus einem Interview vorlesen, den Gabi Weber mit Irma Leites, einem Mitglied des Zentralkomitees der MLN Tupamaros, gemacht hat und der ein bisschen zeigt, wie die Frauen im Knast organisiert waren. Im Frauengefängnis Punta de Rieles waren zwischen 700 und 800 Frauen ausschließlich politische Gefangene. Die Milizios benutzen das gesamte Repertoire der Repression. Sie versuchten uns ideologisch und politisch fertig zu machen. Sie hatten über jede einzelne Gefangene genaueste Informationen über ihre Persönlichkeit, ihre Schwächen. Sie ließen nichts aus, um die Gefangenen in allen Einzelheiten auszuforschen. Mit Psychologen und Leuten, die sich in der Landschaft der politischen Organisationen hervorragend auskannten. Und als Frau wirst du natürlich doppelt dafür bestraft, dass du im sozialen, politischen und bewaffneten Kampf aktiv warst. Wir Frauen hatten gleich mit mehreren Dingen gebrochen. Mit unserer Rolle innerhalb der Gesellschaft, in der Familie, mit den Kindern. Die Milizios teilten die Gefangenen in drei Kategorien ein. Die überzeugten, fanatischen und für sie unzugänglichen Frauen. In schwache Frauen, die als beeinflussbar eingeschätzt wurden, und in Frauen, die sie durch die Folter als gebrochen ansahen. In der ersten Zeit hatten wir untereinander viel Kontakt. Wir haben uns getroffen, Handarbeiten gemacht, die dann verteilt wurden, und wir konnten auch Kontakt zur Außenwelt, zu den Familienangehörigen aufrechterhalten. Aber ab 1974-75 wurde alles härter und wir bekamen fast 8 Jahre lang überhaupt keine Informationen mehr. Wir bekamen keine Zeitungen, nur Zeitungsausschnitte, worin es hieß, dass wieder 20 Guerilleros in El Salvador ermordet worden seien und so weiter. Wir waren in Zellen zu 10 bis 16 Frauen untergebracht und konnten untereinander viele Aktivitäten organisieren. Wir haben gelernt, Theater gespielt, tolle Sachen gemacht. Die Milizios haben uns völlig unproduktive Arbeit zugewiesen, in Arbeitskolonnen von 15 bis 20 Frauen, die verschiedene Trakte waren untereinander völlig abgeschottet. Und in jedem Trakt gab es 4 Zellen. Wir mussten Unkraut jäten. Und danach kam eine andere Kolonne, die alles plattwalzen musste, was du umgegraben hattest. Oder du musstest Zigarettenstummel im Knast aufsammeln, oder sie zwangen dich, wie ein Pferd einen Karren zu ziehen. Die Zwangsarbeit hatte auch damit zu tun, dass sie uns bis an den Rand der körperlichen Erschöpfung bringen wollten. Die Genossinnen, die nach der Folter Probleme mit der Wirbelsäule oder mit dem Kreislauf hatten, mussten im Hochsommer 4 Stunden in glühender Hitze in der Landwirtschaft arbeiten. Wir durften nichts trinken und es gab eine ganze Reihe Unterdrückungsmaßnahmen, um uns fertig zu machen. Während du gejätet hast, durftest du nicht nach oben gucken. Du musstest den ganzen Tag das machen, was sie dir gerade gesagt haben. und wir hatten vor allem die Probleme mit der Wirbelsäule. Gabi Werder fragt weiter, wie war das politische Bewusstsein der Frauen verglichen mit den männlichen Gefangenen? Irma Leites gibt zur Antwort, wir hatten viel weniger politische und ideologische Schulung als die Männer. Viele von uns haben 10 Jahre im Gefängnis nicht etwa wegen ihrer eigenen politischen Arbeit gesessen, sondern weil sie die Gefährtin eines Genossen waren. Damit will ich die Frauen nicht abwerten, im Gegenteil. Denn man muss erst mal 10 Jahre Knast aushalten, ohne groß politisch-ideologisch überzeugt zu sein. Aber hier spielt natürlich auch das Bewusstsein eine Rolle. Ich meine damit nicht den Intellekt, sondern was für eine Vorstellung du von deinem eigenen Leben hast. Das ist nicht nur in Extremsituationen wie der Folter ausschlaggebend, sondern auch in dem alltäglichen Krieg, den die Milizias gegen unsere Köpfe geführt haben. Es gab Zeiten, in denen wir nur die von ihnen empfohlenen Bücher lesen durften, absolut faschistische Bücher von Militärschriftstellern, Sowjetologen, von Mussolini und von Faschisten. Soeben ein Lied der Tupamaros gehört, ein Liedtext, der von gefangenen Tupamaros während der Knastzeit gedichtet bzw. im Kopf gedichtet wurde, den sie nachher in der Zeit, in der sie zusammen, in der letzten Zeit im Knast zusammen sitzen und miteinander reden konnten, die Texte versucht haben, einander mitzuteilen, im Gedächtnis zu behalten, auf kleinen Zettelchen aufzuschreiben und sie aus dem Knast herauszutragen, um sie nachher den Volke draußen mitzuteilen und mit ihnen teilen zu können. Ich mache weiter mit Auszügen aus dem Buch von Anna Maria Raucho. Es geht um die Knastzeit. Einige der von Anna Maria Raucho interviewten Tupamaros erzählen darüber. Leider nur sehr spärlich. Die gemachten Aussagen jedoch zeigen deutlich, dass Frauen im Knast auf doppelter, ja sogar dreifacher Ebene den Folterungen und Angriffen der Militärs ausgesetzt gewesen sind. Wie Irma Leites schon gesagt hat, als Militante, als Frauen, aber auch als Mütter. Einige der Frauen sind schwanger in den Knast gekommen, was unter ihnen Diskussionen auslöste, ob sie nun diesen Zustand ihren Folterern verheimlichen sollten oder nicht, ob sie vielleicht bevorzugt behandelt würden deswegen. Welches die Antwort der Militärs darauf gewesen ist, verdeutlichen die folgenden Interviewauszüge nur allzu klar. Ich möchte nochmals auf Jays Aussage zurückkommen, die er in seinem Buch Militärische Schriften, herausgegeben 1960 in Havanna, macht. In einem kurzen Abschnitt, den wir oben schon zitiert haben, sagt er: Diese, gemeint sind die Frauen, besorgen den Transport, gemeint sind Botschaften oder Geld mittels tausendalter Kniffe.